10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Herzlich willkommen zu einer neuen 10-12-Folge. Wir sprechen heute mit Katja Urbatsch. Ich freue mich sehr darüber. Mitbegründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Arbeiterkind.de. Entstanden aus einer persönlichen Erfahrung, nämlich hat Frau Urbatsch als erste in ihrer Familie ein Studium aufgenommen und dabei festgestellt, es gibt strukturelle Bildungsungleichheiten und wir müssen was dagegen tun. Und deswegen unterstützt sie mit ihrer Organisation SchülerInnen, Studierende aus nicht akademischen Familien auf dem Weg in und auch durch die Hochschule und das mit ja, vielen tausend ehrenamtlich Engagierten in ganz Deutschland inzwischen. Frau Urbatsch, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, freue mich sehr, da zu sein.
Wir starten natürlich bei diesem Startpunkt für das ganze Projekt. Was war der Moment, an dem Sie gemerkt haben, Moment mal, ich bin jetzt hier plötzlich in einem akademischen Bildungsgang, aber irgendwie nicht so richtig angekommen?
Also das habe ich schon gemerkt in der ersten Woche an der Uni. Also ich komme ja aus dem ländlichen Raum in Ostwestfalen und bin dann nach Berlin gegangen zum Studium. Mein Bruder hatte fairerweise schon vor mir angefangen und wir haben diesen Weg gemeinsam bestritten. Aber ich habe dann eben auch Geisteswissenschaften studiert, Nordamerika-Studien. Und gleich in der ersten Einführungswoche habe ich Kommilitonen getroffen, die aus akademischen Familien kamen. Und ich wollte eigentlich mal Journalistin werden und hatte schon ein Praktikum gemacht bei der Glocke in Reda-Wiedenbrück und bei Radio Gütersloh und war ganz stolz, dass ich diese Praktika ergattert hatte. Und dann traf ich zum Beispiel auf Studierende, die mir sagten, sie waren schon bei Sat.1 oder bei der Süddeutschen oder beim Tagesspiegel. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, aha, wie haben die das denn geschafft? Das hätte ich mir nie erträumt, dass ich sowas schaffen kann und ich hätte auch gar nicht die Beziehung gehabt oder hätte nicht gewusst, wie ich das machen soll. Und dann ging es eben weiter, auch in den Seminaren, dass ich das Gefühl hatte, andere haben einen ganz anderen Wortschatz, werfen mit Fremdwörtern um sich, von denen ich noch nie was gehört hatte. Und ich habe mich da sehr unsicher gefühlt und mich immer wieder gefragt, gehöre ich hier hin und bin ich eigentlich gut genug? Und war sehr unsicher.
Haben Sie das auch wirklich als sozusagen als Signal empfunden, du gehörst hier nicht hin? Also war es auch so direkt oder war es mehr so das eigene Empfinden, ich kenne nicht alle Codes, ich fühle mich nicht hundertprozentig zugehörig?
Es war eher die eigene Unsicherheit und dieses eigene immer hinterfragen, was auch sehr typisch ist für Studierende der ersten Generation. Also diese Selbstzweifel, die man hat und diese Unsicherheit und dieses, ich bin jetzt hier in einem Setting, das ich nicht kenne, wo ich die Spielregeln nicht weiß, die muss ich mir erst erschließen, und ich muss erst mal schauen, wie ich hier erfolgreich sein kann. Und das führt eben zu dieser Unsicherheit und das Gefühl, alle anderen sind anders als ich. Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass es gar nicht so ist, aber es wurde eben auch nicht drüber gesprochen. Also es gab natürlich auch andere, die aus nicht-akademischen Familien kamen und es gab auch Dozierende, die aus nicht-akademischen Familien kamen, aber die haben das gar nicht gesagt. Und ja, deswegen war das gerade in den ersten Semestern eine Herausforderung für mich und es hat eine Weile gedauert, bis ich dann da angekommen bin. Es wurde mit der Zeit immer besser und man merkt natürlich auch irgendwann, es sind immer die gleichen Fremdwörter und man kann die nachgucken und man entwickelt sich natürlich auch mit der Zeit weiter.
Und alle anderen, die aus nicht-akademischen Familien kamen, wollten natürlich auch nicht auffallen und haben sich wahrscheinlich deswegen auch nicht direkt stolz auf die Tische gestellt. Aber wann haben Sie entdeckt, dass nicht Sie schuld sind, sondern das System? Also wann kam sozusagen so dieser politische Blick auf Ungleichheit in der Bildung oder in der akademischen Möglichkeitenlandschaft dazu?
Also glücklicherweise habe ich da bereits am Anfang des Studiums gemerkt, dass es nicht mit mir persönlich zu tun hat und dass ich jetzt nicht schuld bin sozusagen. Und das ist aber sehr wichtig und da hatte ich sehr viel Glück, weil es gibt viele, die das auf sich beziehen und denken, es liegt an mir. Und das zieht einem natürlich noch mehr den Boden unter den Füßen weg. Aber das habe ich schon gemerkt, dass es der Unterschied ist, aha, die anderen haben eben Eltern, die einen anderen Hintergrund haben, die AkademikerInnen sind und die sie unterstützen. Zum Beispiel auch ne, beim Referate halten, bei der ersten Hausarbeit. Man geht nach Hause und führt politische Diskussionen und kann sich da mehr austauschen. Während Studierende der ersten Generation natürlich häufig nach Hause gehen und da andere Themen besprechen und sich häufig auch zwischen diesen zwei Welten fühlen. Und da habe ich begriffen, es liegt am Hintergrund. Und mit der Zeit gab es immer wieder Situationen, wo ich das gemerkt habe, zum Beispiel auch, als ich mich um ein DAAD-Stipendium beworben habe, da saß ich in Bonn beim Auswahlgespräch und hinterher auch bei der Vorbereitung. Und da sagte eine Studentin, ja, mein Vater hatte ja auch schon ein DAAD-Stipendium und wir haben das gemeinsam gemacht. Und deswegen ist mir das dann immer wieder aufgefallen, dass es am Hintergrund liegt. Mit den größeren Zusammenhängen, so strukturelle Ungleichheit, habe ich mich da gar nicht so beschäftigt, sondern ich bin immer eher von mir selber ausgegangen. Und ich hatte ja dann das Glück, dass ich in die USA reisen durfte mit diesem Stipendium und an der Boston University studiert habe. Und das hat mir sehr geholfen. Das hat auch mir sehr geholfen für mein Selbstbewusstsein, weil ich da nicht die war, die mit einem nicht akademischen Hintergrund, sondern da war ich eben die Deutsche. Und das hat gut getan, weil ich da das Gefühl hatte, nicht so unzulänglich zu sein. Und in den USA gab es auch viel mehr Unterstützungsstrukturen. Also da hatte ich zum Beispiel einen Advisor, der mir geholfen hat. Da gab es ein Schreibzentrum. Also da habe ich viel mehr Unterstützung erfahren. Und dann bin ich eben zurückgekommen und dachte, jetzt helfe ich anderen, auch so ein Stipendium zu bekommen. Mit meinen Unterlagen und mit ein bisschen Tipps und Erfahrungen. Und dann habe ich auch angefangen, an der Uni zu unterrichten und anderen beizubringen, wie man Abschlussarbeiten schreibt. Und ja, da bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, da müsste man eigentlich mal was machen. Und dieses Thema müsste man mal auf die Agenda setzen. Und damals war es ja sehr umwogt, auch Internetseiten zu starten. Das war so 2006, da habe ich mein Studium abgeschlossen und dann bin ich eben an die Uni Gießen gegangen. Und dann dachte ich, ja, man müsste das eigentlich mal machen und bin auf die Idee gekommen, eine Internetseite zu gründen mit dem Titel arbeiterkind.de.
Jetzt müssen wir natürlich sagen, dass es nicht nur Arbeiterkinder sind, weil es ja die klassischen Arbeiter sehr, sehr wenig nur noch gibt, sondern viele andere auch, die sie unterstützen. Wollen wir gleich drüber sprechen, aber vielleicht vorher nochmal die Frage, hätten Sie sich denn einen offeneren Umgang damit gewünscht? Also vorher zu sagen, so, wir haben hier spezielle Unterstützungsstrukturen für die, die das erste Mal vielleicht in einem Hochschulkontext sind, die Unterstützung nicht zu Hause haben? Oder ist das auch wieder eine Form von Stigmatisierung? Wie findet man da den Mittelweg?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass das überhaupt mal thematisiert wird oder dass auch Lehrende erzählen, dass, was sie selbst für einen Hintergrund haben und dass alle willkommen sind. Und ja, das einfach mal zu thematisieren, in welcher Form auch immer. Und auch die Unterstützungsstrukturen, die es gibt. Und ich glaube auch, dass viele Akademikerkinder davon profitieren würden, von mehr Unterstützung. Und es hat sich ja auch schon viel getan. Also es gibt jetzt an den Hochschulen auch viel mehr Unterstützungs- und Serviceangebote, die es damals noch nicht gab. Also es gibt jetzt zum Beispiel ja auch Schreibzentren an manchen Hochschulen oder auch spezifische Angebote. Also ich glaube, was Studierenden der ersten Generation hilft, ist generell mehr Unterstützungsangebote und davon profitieren dann aber auch alle. Und ich freue mich aber sehr, dass jetzt zum Beispiel in Begrüßungen an Hochschulen oder auch in Abschlussveranstaltungen oder auch in anderen Zusammenhängen bei Erstsemesterveranstaltungen, wo wir auch präsent sind, das thematisiert wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eine Willkommenskultur zu schaffen, wo man das Gefühl bekommt, ich bin hier richtig, ich bin hier gewollt, ich darf hier sein. Und es ist auch in Ordnung, wenn ich unsicher bin. Und das ist auch ein bisschen normal, dass man am Anfang unsicher ist. Und ich kann hier aber sein, ich kann hier erfolgreich sein und ich bekomme auch Unterstützung.
Was sind das für Unterstützungsstrukturen, die nach Ihrer Einschätzung sich gut entwickelt haben, die wir vielleicht noch in größerer Zahl bräuchten an den Universitäten inzwischen?
Also ich glaube, die Studienberatungen wissen inzwischen alle, was Studierende der ersten Generation sind und was die Herausforderungen sind und gehen auch darauf ein. Ich denke, was sich gut entwickelt hat, ist auch, dass es an vielen Hochschulen viel mehr Angebote gibt zum wissenschaftlichen Arbeiten. Also das bringen ja viele nicht von zu Hause mit und das ist häufig auch ein Nachteil, den ich auch erfahren habe, wenn die Eltern eben nicht Korrektur lesen können oder da nicht unterstützen können. Und wie gesagt, an manchen Hochschulen gibt es ja auch Schreibzentren, die ich auch sehr gut finde. Und dann bieten ja auch verschiedene Hochschulen besondere Programme an. Und ein großer Teil, der aber noch ausbaufähig ist, ist insbesondere die Studienfinanzierung. Aber da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch drüber.
Ja, lassen Sie uns erstmal darüber sprechen, was Sie ganz konkret machen. Also die Internetseite stand am Anfang, inzwischen ist viel mehr draus geworden. Was tut Arbeiterkind für die Arbeiterkinder und Angestelltenkinder und Handwerkerkinder und selbstständigen Kinder und so weiter?
Genau, also die Internetseite ist ja damals ziemlich eingeschlagen, auch in den Medien. Und dann haben sich ganz viele Menschen gemeldet, die gesagt haben, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich bin auch der Erste in meiner Familie, der studiert hat und ich möchte mitmachen. Und daraus ist ein Riesenprogramm entstanden. Also inzwischen haben wir 80 lokale Arbeiterkindgruppen in ganz Deutschland mit Ehrenamtlichen, die sich vor Ort engagieren. Die sind größtenteils selbst die ersten aus ihrer Familie, die studieren oder studiert haben. Und wir gehen in die Schulen und machen dort Informationsveranstaltungen zum Thema Studium. Und dort erzählen wir unsere eigene Bildungsgeschichte und teilen unsere Erfahrungen, die auch ganz unterschiedlich sind. Viele haben auch vorher eine Ausbildung gemacht und erzählen das dann, wie sie dann zum Studium gekommen sind. Und ich hätte mir sehr gewünscht damals, dass mal jemand in meine Schule gekommen wäre und mir etwas über das Studium erzählt hat. Und das Besondere ist ja auch, dass wir dann Vorbilder sind und dass wir zeigen, ich bin so wie du, und da gibt es eben Wiedererkennungswert, und ich habe es auch geschafft und ich komme auch aus einer nicht-akademischen Familie. Und das ist eben dieses Peer-to-Peer-Konzept, was bei uns ganz wichtig ist, Vorbilder zu zeigen, und vor allem auch Informationen weiterzugeben, wie zum Beispiel zum Thema Studiumfinanzierung. Also warum studieren, warum kann sich das lohnen, was kann man alles studieren und wie kann man das finanzieren? Das ist so ein Herzstück von uns. Und wir sind aber auch an Hochschulen aktiv, also zum Beispiel bei den Erstsemesterveranstaltungen, bei Studieninformationstagen. Und dort wollen wir eben auch Studieninteressierte erreichen, Eltern erreichen und mit denen darüber sprechen, weil die ja häufig sehr unsicher sind und da eben auch viele Informationen fehlen und es Ermutigung braucht. Und wir haben diese offenen Gruppen, wo man hinkommen kann mit den Treffen und einfach um Rat fragen kann. Und wir haben auch ein Infotelefon. Und mittlerweile hat sich auch so viel mehr daraus entwickelt, dass wir eine bundesweite Community sind, auch online, viele Veranstaltungen anbieten. Wir haben ein Berufseinstiegsprogramm, wir haben eine Doktorandinnengruppe und aktuell auch ein Jura-Projekt. Also das ist immer mehr gewachsen. Wir sind ja so die größte Community in Deutschland für alle, die als Erste aus ihrer Familie studieren. Und es ist dann so eine Mischung aus ein bisschen Selbsthilfegruppe und Outreach-Programm sozusagen.
Aber Sie schaffen sozusagen Strukturen, die es an den Hochschulen so nicht gibt. Wäre es aus Ihrer Sicht wünschenswert, dass Sie irgendwann sagen können, jetzt gibt es all diese Unterstützungsstrukturen an den Hochschulen selber, es braucht uns gar nicht mehr? Oder wird es das immer noch so als Blick von außen geben müssen?
Also ich würde sagen, wir sind eher eine ergänzende Struktur. Es braucht natürlich die ganzen Angebote an den Hochschulen, wie die Studienberatung, und die können natürlich in bestimmten Fragen viel spezifischer helfen und haben da viel mehr Fachwissen. Es braucht natürlich auch die BAföG-Ämter und vieles mehr. Wir sehen uns eher als ergänzende Struktur, die das auffängt, was Hochschule nicht leisten kann. Also die haben natürlich nur begrenzt Zeit, die können Beratungsangebote machen, aber wir sind eine Community, die auch private Erfahrungen teilt, die emotional auch unterstützt und immer da ist und auch in die Schulen zu gehen. Das machen ja auch andere. Aber ich finde, da braucht es viele, die in die Schulen gehen, damit wir auch möglichst viele Schulen abdecken können und möglichst viele Schülerinnen und ja, auch Studierende an den Hochschulen erreichen, weil niemand kann ja alle erreichen. Also wir sind eher eine ergänzende Struktur und wir möchten natürlich auch sensibilisieren und gemeinsam mit anderen wirken und gerne auch diejenigen an den Hochschulen unterstützen, die sich schon dafür einsetzen. Aber denen hilft es natürlich auch, wenn von außen noch eine Initiative kommt, die das auch immer wieder bestärkt. Und dass es auch eben diese Medienaufmerksamkeit gibt für dieses Thema und auch politische Aufmerksamkeit gibt, um zu bestärken, dass es wichtig ist, dass dort ein kultureller Wandel auch stattfindet an den Hochschulen.
Jetzt sind wir ja ein Menschenrechte-Podcast zu den Rechten, die wir auch vor allem auch in Deutschland genießen, gehört ja der Zugang zu Bildung und auch ein Recht auf Bildung. Würden Sie sagen, das ist tatsächlich so für alle gegeben, oder ist das, was Sie beschreiben, eine so hohe strukturelle Hürde, dass Sie sagen würden, da hat nicht jeder Zugang, der Zugang haben möchte oder sollte?
Ja, ich habe ja bereits vor 15 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Ausgebremst, warum das Recht auf Bildung nicht für alle gilt. Also das Recht auf Bildung gilt nicht für alle, beziehungsweise man muss dann genauer hingucken, wie das ausgestaltet ist. Also das Recht auf Bildung ist in Deutschland natürlich gegeben. Es gibt eine Schulpflicht und es gibt ein Grundangebot, also sozusagen eine Mindestanforderung an Bildung. Aber mir geht es auch nicht nur um Bildung im Allgemeinen und diesen Zugang zu Bildung, sondern um Potenzialentfaltung. Und alle bekommen natürlich eine Bildung und alle können eine berufliche Ausbildung anstreben. Aber das Studium soll zum Beispiel auch allen offen stehen, aber es steht nicht allen offen, weil es eben bestimmte Hürden gibt, die da im Wege stehen. Und eigentlich bräuchte es aus meiner Sicht das Bestreben unserer Gesellschaft, dass alle Menschen wirklich ihr Potenzial entfalten können und den höchstmöglichen Bildungsabschluss erreichen. Und darauf gibt es ja kein Recht, dass man jetzt den höchstmöglichen Bildungsabschluss erreicht. Und es gibt einfach viel Ungleichheit im System. Das fängt ja schon in der Schule an. da gibt es ja auch zahlreiche Studien, die belegen, dass selbst bei gleicher Leistung Nicht-Akademiker-Kinder keine Gymnasialempfehlung bekommen. Und dass da auch Diskriminierungen stattfinden. Ich höre auch immer wieder von SchülerInnen mit Migrationshintergrund, dass sie abgehalten werden, das Abitur anzustreben, weil gesagt wird, das lohnt sich nicht oder du schaffst das nicht. Also es gibt immer wieder Studien, die das belegen. Natürlich fühlen sich viele Lehrerinnen und Lehrer angegriffen, wenn man das sagt. Oder einige sind auch beschützend und sagen, ja, aber ich weiß es ja besser aus meiner Erfahrung heraus, dass die das nicht schaffen. Aber das sind eben auch Formen der Diskriminierung, ne? Da nicht die Türen offen zu halten. Und es geht ja dann auch weiter zum Thema Studium. Auch da gibt es eben zahlreiche Hürden, wie insbesondere die Studienfinanzierung. Und da starten eben nicht alle gleich und viele trauen sich ein Studium nicht zu oder denken, ich kann das nicht finanzieren und studieren deshalb nicht. Und dort verlieren wir natürlich sehr viel Potenzial.
Dann sprechen wir über Studienfinanzierung. Die Politik würde sagen, naja, wir haben BAföG, kann doch jeder studieren, wenn er möchte. Trotzdem erleben wir viele verzweifelte Studierende. Wir erleben Studierende mit so vielen Nebenjobs, dass das Studium nicht mehr richtig funktioniert. Was ist der Webfehler an der Studienfinanzierung in Deutschland?
Also es gab mal eine Zeit in den 70er Jahren, da gab es ungefähr 40% BAföG-Empfänger unter den Studierenden. Und dort musste man auch das BAföG nicht zurückzahlen. Und das hat sich aber anders entwickelt. Und das BAföG ist mittlerweile über 50 Jahre alt und wird einfach den aktuellen Gegebenheiten nicht mehr gerecht. Also aktuell erhalten nur 11% der Studierenden BAföG. Das heißt, das BAföG erreicht die Zielgruppe eigentlich gar nicht mehr. Und das BAföG ist auch nicht ausreichend finanziell ausgestattet. Und da müsste eigentlich dringend eine Reform stattfinden. Und das Problem ist natürlich eigentlich auch schon vorm Studium, dass dort die ersten Kosten anfallen und man keinen BAföG bekommt, sondern bekommt BAföG ja erst im Studium. Hinzu kommt, dass die bürokratischen Hürden fürs BAföG enorm hoch sind. Also da sind auch viele Studierende überfordert, das auszufüllen. Man muss seine Eltern fragen. Also da gibt es viele bürokratische Hürden. Es ist kompliziert. Es ist auch noch nicht vollständig digitalisiert. Man weiß vorher auch gar nicht, wie viel Geld man bekommt. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Problem. Also wer würde einen Job annehmen, wenn man nicht weiß, was das Gehalt ist? Also es gibt überhaupt keine finanzielle Planungssicherheit. Und eigentlich müsste es ein System geben, wo vorher schon klar ist, wie viel Geld man bekommt. Und dann müsste es schon eigentlich vorm Studium starten, um dann zum Beispiel auch so etwas wie Semesterbeiträge zu bezahlen oder auch die Kaution fürs Wohnheimzimmer. Und es müsste dann ja eben pünktlich kommen und es müsste auch finanziell ausreichend kommen, in ausreichender Höhe. Und aktuell haben sich die Lebenshaltungskosten und die Wohnkosten einfach so entwickelt, dass das auch schwierig sind. Also ich könnte gar nicht mehr aufhören, von den Problemen von BAföG zu reden, weil es so viele sind und so, dass so vielschichtig ist.
Aber jetzt ist ja Investition in die klugen Köpfe eigentlich das Sinnvollste, was wir als Land ohne Bodenschätze tun können. Also weitgehend, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, ein bisschen Steinkohle liegt da noch irgendwo, aber nicht mehr so, dass es sich lohnt. Aber viel mehr ist da nicht. Warum hat sich dieses System trotzdem so entwickelt? Wir reden hier ja auch nicht über Kosten, die jetzt plötzlich den Staatshaushalt vollkommen in eine Schieflage bringen würden und so weiter. Ist das vielleicht auch das Problem, dass wir im Bundestag viele Menschen sitzen haben, die sagen, naja, ich habe es doch auch geschafft oder ich habe doch auch studiert oder die vielleicht eben gerade auch nicht einen solchen Weg hinter sich haben?
Ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage und ich kann mir das auch nicht ganz erklären, weil ich denke auch, wir müssen in Bildung investieren und gerade wird aber vor allem bei der Bildung gekürzt. Und das halte ich für eine große Problematik und ich finde, das setzt auch unsere Zukunft als Gesellschaft und auch als Wirtschaftsstandort aufs Spiel. Ich finde, wir müssen mehr Geld in Bildung investieren. Ich kenne im Bundestag viele Abgeordnete, die selber diesen Weg gegangen sind und die ein großes Verständnis haben. Und ich merke auch, wenn ich dort im Ausschuss bin und zum BAföG eine Anhörung stattfindet, dass viele auch Verständnis haben und sagen, ja, das ist wichtig, aber es fehlt da der große Wurf. Und ich finde, es fehlt wirklich die Erkenntnis, dass wir dort wirklich etwas bewegen müssen und auch der Einsatz, das BAföG wirklich nochmal grundlegend neu zu überdenken. Also wenn es nach mir ginge, dann würde ich mich auch gerne mal mit anderen hinsetzen und sagen, wie müsste das BAföG denn neu geschaffen werden, wenn man es nochmal neu aufsetzt? Weil es ist einfach 50 Jahre alt und es wird den aktuellen Gegebenheiten nicht mehr gerecht. Und vielleicht hilft es auch nicht, es immer wieder zu flicken. Vielleicht müsste man eigentlich nochmal ganz neu ansetzen. Aber das passiert nicht und ich kann es mir auch nicht erklären. Und ich mache mir gerade auch große Sorgen, weil gerade steckt die aktuelle BAföG-Reform auch fest. Und wir machen gemeinsam mit anderen, wie zum Beispiel auch mit dem Deutschen Studierendenwerk, Lobbying dafür, dass sich da etwas bewegt.
Mit welcher Hoffnung? Also was sehen Sie für Möglichkeiten im Rahmen dieser Reform, Verbesserungen zu erreichen?
Also auf jeden Fall hoffe ich, dass die Reformen, die angedacht sind, schon im Koalitionsvertrag, wie zum Beispiel auch die Erhöhung und eine stetige Anpassung an die Inflation, dass das zumindest umgesetzt wird. Also alles, was sie sich vorgenommen haben. Aber natürlich langfristig hoffe ich mir, dass da noch mehr passiert. Und dass das BAföG nochmal grundlegend reformiert wird und grundlegend neu gedacht wird. Gleichzeitig merke ich natürlich, auch in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, wo viele Haushalte gekürzt werden, sind eben die Verteilungskämpfe in vollem Gange. Und da werden dann immer an den falschen Stellen aus meiner Sicht gekürzt, wie zum Beispiel in der Bildung, wie bei Kindern, wie bei sozialen Projekten und wie auch zum Beispiel in der Kultur.
Und wir haben eine sehr, sehr alte Wählerzusammensetzung. Vielleicht ist das auch nicht das Thema, mit dem man im Moment punkten kann. Müssen wir den demografischen Wandel vielleicht noch ein bisschen abwarten, dass die Probleme von jungen Menschen wieder etwas mehr gehört werden. Weil das Problem haben wir ja an vielen Stellen, dass junge Menschen so ein bisschen durchs politische Raster fallen.
Ja, wobei ich denke, also wir haben auch viele, die eben in den 70er Jahren studiert haben, die noch die Zeiten kennen, wo das BAföG nicht zurückgezahlt werden musste und die davon profitiert haben. Und die spenden uns auch. Und ich habe das Gefühl, auch gerade unter den Älteren haben wir sehr, sehr viele UnterstützerInnen, die ein Verständnis haben und die sich auch wünschen würden, dass sich da etwas verändert für die junge Generation.
Dann müssen Sie die aktivieren, dass Sie alle Ihre Abgeordneten ansprechen. Aber wenn wir vielleicht zum Schluss nochmal den Bogen etwas größer spannen. Studienfinanzierung, da haben Sie jetzt was zu gesagt. Was müsste ganz grundlegend in unserem Bildungssystem sich verändern, damit der Bildungserfolg oder auch die Bildungschancen nicht nur vom Geldbeutel, das ist ja auch immer so ein viel bemühter Begriff, sondern auch vom eigenen Bildungshintergrund der Eltern so stark abhängen. Da gibt es ja wirklich atemberaubende Studien zu, wie das korreliert. Was müssen wir grundlegend ändern?
Also eine große Problematik in Deutschland ist natürlich die Selektion. Darauf werden wir auch immer wieder hingewiesen von der OECD. Also die Selektion im Schulsystem schon sehr früh, dass dort Weichen gestellt werden oder eine gewisse Pfadabhängigkeit herrscht, von der man nicht mehr so schnell runterkommt. Und ich finde, wir müssen die Durchlässigkeit im Schulsystem auf jeden Fall erhöhen und möglichst lange die Türen offen halten für alle, dass sie einen möglichst hohen Schulabschluss erreichen und natürlich da auch Diskriminierung abbauen und Unterstützungsmöglichkeiten schaffen, dass diejenigen, die von zu Hause keine Unterstützung haben, zum Beispiel bei den Hausaufgaben, von extern, also von der Schule oder von Sozialarbeiterinnen oder von anderen Ressourcen Unterstützung bekommen. Und bei unserem Thema Hochschulzugang geht es natürlich darum, dass man frühzeitig Informationen erhält zum Thema Studium. Und wir machen das mit arbeiterkind.de, aber natürlich sind auch unsere Möglichkeiten begrenzt. Wir können nicht in alle Schulen gehen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es flächendeckend diese Informationen gibt, die wir auch weitergeben. Nämlich zum Thema, was kann man alles studieren, wie funktioniert das Studium, wie funktioniert die Studienfinanzierung. Also dass es da wirklich eine breite Information frühzeitig gibt. Und da gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass solche Informationsangebote wirklich einen Unterschied machen. Und wir haben schon über das BAföG gesprochen. Also die Studienfinanzierung ist, glaube ich, eine der größten Hebel. Und da müsste sich dann eben was tun. Darüber haben wir schon gesprochen. Und generell braucht es, glaube ich, auch einen kulturellen Wandel an den Hochschulen. Also eine sehr große Sensibilität. Zum Teil ist sie schon da, aber noch nicht bei allen. Also es wird immer sehr viel vorausgesetzt. Das fängt ja auch schon im Schulsystem an, aber auch später in der Hochschule. Und es wird häufig da ausgegangen, dass man aus einer akademischen Familie kommt, wo man die finanziellen Ressourcen hat, wo man die idealen Ressourcen hat. Und das wird der Lebensrealität von Studierenden der ersten Generation einfach nicht gerecht. Und da bräuchten wir auch, finde ich, einen generellen Wandel an den Hochschulen und ein Verständnis dafür, dass nicht alle alles von zu Hause mitbringen und dass das niedrigschwelliger erfolgt, auch der Unterricht beispielsweise. Also das fand ich in den USA sehr gut, dass ich das Gefühl hatte, dort fängt man immer bei Null an und es wird nicht gleich so viel vorausgesetzt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Finanzierung. Jenseits des BAföGs und der normalen Lebenshaltungskosten fallen ja häufig auch noch weitere Kosten an. Also zum Beispiel, wenn man Medizin studiert, dann braucht man häufig noch so einen Ärztekoffer. Oder in Archäologie muss man Exkursionen absolvieren. Und da merkt man immer wieder, dass erwartet wird, dass man das irgendwie schon hinbekommt. Und gerade unsere Zielgruppe bekommt das eben nicht hin. Und zusätzlich ist halt auch ein kultureller Wandel notwendig, damit die Studierenden der ersten Generation sich an den Hochschulen auch wohlfühlen. Also so eine Willkommenskultur und ein Verständnis und Unterstützungsangebot und dieses, wir freuen uns, dass ihr da seid, wir sehen euer Potenzial, wir wollen, dass ihr auch hier seid. Also in Amerika gibt es an den Hochschulen, auch an den Elite-Hochschulen, wie zum Beispiel Harvard oder Berkeley, eigene Programme für First Generation Students. Und dort wird das Potenzial schon sehr lange erkannt. Und das würde ich mir auch wünschen für Deutschland.
Und es ist ja eigentlich auch viel beeindruckender, wenn jemand der erste Arzt in seiner Familie ist und nicht der siebte oder was auch immer, Archäologe, Rechtsanwalt, was auch immer, man studieren kann. Katja Obert, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das, was Sie tun, für mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem. Und danke, dass Sie bei uns im Podcast waren.
Sehr gerne, vielen Dank.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.